Eine Hochzeit ist etwas sehr Schönes, nicht wahr? Die Braut in meisten Fällen hat viel Zeit und Energie in diese Feier investiert. Jemand hat einiges an Geld für diese Feier ausgegeben. Die Dekorationen sind super schön. Die Gäste sind da und alle warten auf den Gipfel, wann die Verlobten das Ja-Wort sagen und die Ehe schließen. Was für einen schönen Tag. Und vielleicht hast du auch so eine Traufrage gehört wie hier. Herr Mustermann, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deine Braut, Frau Winterfeld, als deine Frau und versprichst du, ihr die Treue zu halten in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben und zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet? Dann spricht ja. Als Gläubigen verstehen wir, wie wichtig dieser Satzteil, bis der Tod euch scheidet, ist. Wir versprechen, zusammen zu bleiben für das Leben lang. Und wir wissen auch, dass wir als Gläubigen diese Aussage vor Gott als Zeuge machen. Wir verstehen, wie wichtig diesen Satzteil ist, bis der Tod euch scheidet. Wir wissen aber, dass viele Ehen entsprechen nicht der Schönheit, der schönen Hochzeit. Es gibt Sünde in der Ehe, Selbstsucht, Neid, Zorn, Streitigkeit, Kämpfe, Trauer, die alle können einen sehr schlechten Einfluss auf die Ehe haben. Und viele Eheleute kämpfen, Freude in ihren Ehe zu finden. Ich muss verkündigen, durch das Evangelium und durch die Gnade Gottes können wir viele, viele, viele Eheprobleme lösen. Durch diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, ist es möglich, so viele Sünde zu überwinden und eine gute, gottwohlgefällige Ehe zu haben. Viele Eheprobleme können wir lösen. Und wir wissen aber auch, dass in dieser gefallenen Welt einige Eheprobleme kompliziert sind. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Lösung zu diesem Problem gibt. Ich habe einfach gesagt, dass in dieser gefallenen Welt einige Eheprobleme sind kompliziert. Hier ist ein Beispiel von einem Buch von Jim Neuheiser. Ich lese einfach das Beispiel vor. Nehmen wir das Beispiel von Stephanie, die 23 Jahre alt ist, seit 2 Jahren mit ihrem Mann Chris verheiratet ist und ein 16 Monate altes Kleinkind Bradley hat. Während Chris sich vor ihrer Ehe als Christ bekannte, schien er nach der Geburt von Bradley das Interesse an Stephanie und am Kirchenbesuch zu verlieren. Schließlich kam heraus, dass Chris eine Affäre mit einer Mitarbeiterin hatte. Als Stephanie Chris konfrontierte, wurde er wütend und gewalttätig auf sie und drohte, ihr und Bradley etwas anzutun. Sie rief die Polizei, die Chris zwang, auszuziehen. Daraufhin zog er mit seiner Mitarbeiterin zusammen. Chris weigert sich, mit jemandem aus der Kirche zu sprechen und behauptet nicht mehr, Christ zu sein. Wie beraten wir Stephanie über ihre Möglichkeiten? Darf sie eine Scheidungsverfahren gegen Chris entleiten? Oder muss sie darauf warten, dass er sich vor ihr scheiden lässt? Wenn sie sich scheiden lässt, steht es ihr frei, wieder zu heiraten. Oder muss sie warten, bis Chris heiratet, was vielleicht nie passieren wird, wenn er sich für eine einfache Lebensgemeinschaft mit seiner Freundin entscheidet? Oder muss sie, Stephanie, warten, bis Chris stirbt, bevor sie wieder heiraten kann? Was sagt die Schrift wirklich über ihre Situation? Und heute möchte ich das Thema biblische Prinzipien für Ehescheidung und Wiederheirat behandeln. Was sagt Gott zu diesem Thema? Was sollen wir tun mit den schweren Ehefragen? fällen, die wir sehen. Wie würden wir so eine Person raten? Was würden wir sagen? Und in dieser Predigt heute werde ich 4 wichtige Fragen antworten zum Thema Ehescheidung und Wiederheirat. In dieser kurzen Zeit, die wir haben, werde ich versuchen, 4 Fragen zu stellen und diese 4 Fragen zu antworten, damit wir einen biblischen Blick haben auf dieses Thema. Und ich predige heute nicht unbedingt von nur einem Text. Ich habe meine letzte Predigt von Markus 10, 1 bis 12 gepredigt. Und in Markus 10, Vers 2 sehen wir, dass die Pharisäer herzutraten und fragten ihn, das heißt Jesus, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Und die haben diese Frage gestellt. Die Pharisäer haben diese Frage gestellt. Ist es einfach erlaubt, dass ein Mann seine Frau entlässt? Er aber antwortete, Jesus hat geantwortet und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Es war häufig geglaubt in der Zeit Jesu, dass Gott Ehescheidung aus fast jedem Grund gelassen hat. Viele haben einfach in der Zeit Jesu diese Stelle von 5. Mose 24 gelesen und die haben einfach eine Interpretation entwickelt, wo sie gesagt haben, wenn ein Mann einfach seine Frau nicht mehr mag, dann darf er einfach sie entlassen. Er darf einfach scheiden. Aber in Vers 5 von Markus 10 sehen wir, dass Jesus eine andere Antwort hat. Jesus hat geantwortet in den nächsten 5 Verse ab Markus 10, 5 mit etwas Positives. Jesus hat versucht, diese Frage zu antworten, ist Scheidung erlaubt? Er hat versucht, diese Frage zu antworten mit etwas Positives über die Ehe. Und das lese ich vor, auch hier in Markus 10, 5 bis 9. Ihr könnt auch, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, den Text anschauen, Markus 10, Vers 5. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus hat etwas Gutes zur Ehe gesagt hier. Er hat gesagt, lasst uns einfach das Muster anschauen, das wir in 1. Mose 2, 18 bis 25 sehen. Und er hat gesagt, hier ist, was Gott getan hat für die Ehe. Gott hat die Ehe einzigartig gemacht, um die Notwendigkeit der Gemeinschaft zu lösen. In 1. Mose 2, Vers 18 wissen wir, dass es war Gott, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und später, dann, nach Jesus etwas Gutes über die Ehe gesagt hat, hat Jesus in Markus 10, 11 und 12 etwas Negatives gesagt. Er hat etwas erklärt hier in Vers 11 und 12. Jesus sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Und in diesem Text hat Markus mehr Sätze von Jesus aufgeschrieben, die etwas Gutes über die Ehe sagen. Das habe ich auch versucht weiterzugeben in meiner ersten Predigt von Markus 10, 1 bis 12. Ich habe viel Zeit verbracht, zu erklären, wie gut die Ehe ist und wie gut die Ehe sein soll. Ich habe etwas Gutes über die Ehe gepredigt. Und heute, als wir versuchen, einige weitere offenen Fragen bezüglich Ehescheidung zu antworten, ich möchte euch kurz ermutigen mit einer ersten Frage. Und die erste Frage, die ich stelle heute Morgen und antworte, ist, was ist das erste Prinzip, das wir im Blick haben müssen, wenn wir über Ehescheidung und Wiederheirat reden? Was ist das erste Prinzip, das wir im Blick haben müssen, wenn wir über Ehe, Scheidung und Wiederheirat reden, wenn wir diese schweren Themen eingehen möchten, welche Stelle oder welche Frage sollen wir zuerst stellen, ist, was ist das erste Prinzip, das wir im Blick haben sollen? Und das erste Prinzip, das wir für diese Themen brauchen, ist folgendes: Die Ehe muss hochgeachtet. Das ist das erste Prinzip. Wenn wir über Ehescheidung und Wiederheirat reden, dann sollen wir so einen hohen Blick auf die Ehe haben, genau wie Jesus gehabt hat, genau wie Gott hat. Wir möchten die gleichen Gedanken haben, die Gott hat, und einfach die Ehe hochachten. Um die Ehe besser vielleicht hochzuachten, könnt ihr auch die letzte Predigt von mir anhören, von Markus 10, 1 bis 12, wo ich versucht habe, das zu erklären. Und wir bestätigen hier in der Eckstein-Gemeinde, als Gläubigen bestätigen wir in allen Gemeinden, dass die Ehe sehr wichtig ist. Das hat Jesus hier gesagt in Markus 10, 7 von 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Die Ehe ist die engste Beziehung dieser Welt, sodass Gott sie als eine Einfleischbeziehung nennt. Und auch in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 4, der Autor des Hebräerbriefs hat geschrieben, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten. Es ist einfach eine biblische Anweisung oder biblischer Befehl, dass wir einfach die Ehe hochachten. Und das ist das erste Prinzip, das wir brauchen, wenn wir über Ehescheidung und Wiederheirat reden. Wir müssen dieses andere biblische Prinzip in den Gedanken haben. Die Ehe ist etwas Gutes. Gott hat einen Plan für die Ehe. Gott hat ein Muster für die Ehe. Und die Ehe ist die engste Beziehung der Welt. Die Prinzipien müssen wir einfach in unseren Gedanken haben, bevor wir vielleicht die nächste Frage stellen und versuchen zu antworten. Wenn wir die Ehe so verstehen, dass sie eine gute Beziehung ist, dass sie eine enge Beziehung ist, dass sie eine gottgeschaffene Beziehung ist, dann werden wir auch diese Wahrheit wahrnehmen, wenn wir über Scheidung, wenn wir über Ehescheidung reden. Und hier ist schon die zweite Frage, die wir heute Morgen haben, die zweite offene Frage bezüglich Ehescheidung, die wir antworten möchten. Ist es überhaupt erlaubt, eine Ehe zu scheiden? Ist Ehescheidung je erlaubt? Gibt es Umstände in der Bibel, wo wir sagen können, dass Gott erlaubt, wo Gott die Ehescheidung erlaubt? Wenn wir versuchen, diese Frage zu antworten, wir müssen erkennen und verstehen, dass gute, geistliche Männer und Frauen verschiedene Sichten zu diesem Thema haben. Einige sagen, ja, es gibt bestimmte Umstände in der Bibel, wo wir sagen können, dass eine Ehescheidung erlaubt ist. Und es gibt auch gute Männer und Frauen, die die Bibel studieren und die sagen, nein. Es ist nicht erlaubt, von der Schrift eine Ehescheidung ist nie erlaubt. Die Frage ist nicht einfach zu antworten. Diese Frage, ist Ehescheidung je erlaubt, ist nicht einfach zu antworten. Daher müssen wir gnädig miteinander sein. Wir werden auch gute Brüder, Geschwister in der Gemeinde haben, die eine andere Sicht haben. Wir müssen einfach gnädig miteinander umgehen. Und warum müssen wir gnädig miteinander umgehen, wenn es um dieses Thema geht? Weil es ist nicht besonders einfach, alle Bibelstellen zusammenzubringen. Gott hat die Bibel wunderbar geschrieben. Ich würde nie sagen, dass die Bibel ein Problem hat. Wir als Bibelleser haben ein Problem, die Bibel gut zu verstehen. Und wenn es um dieses Thema geht, wir haben verschiedene Prinzipien, die wir zusammenbringen müssen. Und hier sind drei Bibelstellen, die uns zeigen, dass das Thema nicht besonders einfach ist. Zuerst, es scheint in Markus 10, 11 und 12, was ich schon vorgelesen habe, als ob Jesus Scheidung verboten hat. In Markus 10, 11 und 12, Jesus hat gesagt, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Es scheint aber, zweitens, als ob Gott Ehescheidung erlaubt hat. Das haben wir letztes Mal gesehen in 5. Mose 24, 1-4. Und ich lese auch diese Stelle vor. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes. Es scheint, dass vielleicht im Alten Testament Gott die Ehescheidung erlaubt hat. Und drittens, es scheint, als ob Paulus Ehescheidung auch erlaubt hat. In 1. Korinther 7, Vers 15 hat er geschrieben, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Wir haben diese verschiedenen Bibelstellen mit verschiedenen biblischen Prinzipien, die wir als Bibelleser in 2020 zusammenbringen müssen, um zu verstehen, was hat Gott tatsächlich gesagt. Und hier, als wir versuchen, diese große Frage in dieser Predigt zu antworten, ist Ehescheidung je erlaubt, müssen wir auch sehen, dass wir ganz einfach, es ist ein bisschen mehr kompliziert, als was ich gerade eben sagen werde, aber wir können einfach, ganz einfach sagen, dass wir zwei Positionen haben, zwei Kategorien haben, nur für diese Predigt. Weil wenn wir vielleicht noch mehr Stunden haben, dann können wir insgesamt 4 Ansichten sehen. Aber heute werden wir einfach 2 anschauen. Einige sagen, dass die Ehescheidung und Wiederheirat nie erlaubt sind. Hier ist eine Kategorie oder eine Antwort zu dieser Frage. Es gibt gute Freunde, Brüder, Geschwister in den Gemeinden, die sagen, dass die Ehescheidung und Wiederheirat nie erlaubt sind. Und wir können diese Sicht die Permanenzsicht nennen. Andere haben schon diesen Begriff benutzt. Sie glauben in dieser Position, in dieser Meinung, in dieser Sicht, sie glauben, dass eine Ehe nur endet, wenn ein Ehepartner stirbt. Eine Ehe bleibt immer eine Ehe bis zu dem Punkt, wo ein Ehepartner stirbt. Hier sind einige Zitaten. Zuerst von einem Autor, der J. Carl Laney heißt. Und Laney definiert die Ehe als Gottes Akt der Vereinigung eines Mannes und einer Frau in einer dauerhaften, gebundelten oder verträglichen Einfleischbeziehung. Und er stellt auch fest, ich glaube, das ist, was er geschrieben hat, Carl Laney. Er hat geschrieben, ich glaube, die Heilige Schrift lehrt, dass die Ehe von Gott bis zum Tod, auf Dauer angelegt ist und dass Scheidung und Wiederheirat nie die Sünde des Ehebruchs begehen. Oder auch, was John Piper geschrieben hat, er kommt durch seine Bücher und auch online, was er gepostet hat, John Piper kommt auch zu dem Schluss, dass das Neue Testament jede Wiederheirat verbietet, außer in dem Fall, dass ein Ehepartner gestorben ist. So ist eine Sicht. Und warum haben sie diese Sicht? Die interpretieren die Aussage Jesu als ein absolutes Verbot. Hier ist, was John Piper auch geschrieben hat auf Englisch bei der Webseite Desiring God. Wenn ihr Englisch auch könnt, dann könnt ihr seine Worte lesen. Er hat geschrieben hier, hier ist, warum er die Aussage Jesu als ein absolutes Verbot haltet. Mein ganzes Erwachsenenleben lang, bis ich vor der Notwendigkeit stand, mich mit Scheidung und Wiederheirat im pastoralen Kontext auseinanderzusetzen, vertrat ich die vorherrschende protestantische Ansicht, dass eine Wiederheirat nach der Scheidung biblisch sanktioniert ist oder erlaubt ist, wenn die Scheidung durch Verlassen oder anhaltenden Ehebruch erfolgt ist. Erst als ich vor einigen Jahren gezwungen war, mich in der Lehre des Lukas-Evangeliums mit der absoluten Aussage Jesu in Lukas 16, Vers 18 auseinanderzusetzen, begann ich diese ererbte Position in Frage zu stellen. Er hat ganz klar und deutlich geschrieben, Lukas 16, Vers 18 ist eine absolute Aussage, ein absolutes Verbot. Wenn er so stark in dieser Meinung ist oder wenn er das so schreibt, dann müssen wir auch Lukas 16, Vers 18 anschauen. Könnt ihr Lukas 16 aufschlagen? Und wir werden ein bisschen hier in Lukas 16 anschauen heute. Aber in Lukas 16, Vers 18, sehen wir die ähnlichen Worte, die wir in Markus 10 schon angeschaut haben. Hier hat Lukas für uns geschrieben, was Jesus gesagt hat. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Anhand dieses Verses hat John Piper oder auch andere Autoren gesagt, dass wir ein absolutes Verbot von Jesus hier haben. Die interpretieren die Aussage Jesus als ein absolutes Verbot. Piper schreibt wieder auf desiringgod.com über den Text in Lukas 16, 18. Hier ist, was Piper geschrieben hat. Da es keine Ausnahmen gibt, die in dem Vers erwähnt werden und da Jesus die gängige kulturelle Auffassung von Scheidung, die das Recht auf Wiederheirat einschließt, klar ablehnt, wären die ersten Leser dieses Evangeliums schwerlich in der Lage gewesen, für irgendwelche Ausnahmen zu argumentieren, da Jesus die kulturelle Annahme teilte, dass eine Scheidung wegen Untreue oder Desertion oder Verlassen einen Ehepartner zur Wiederheiratung befreit. Die interpretieren einfach die Aussage Jesu in Lukas 16, Vers 18 als ein absolutes Verbot. Aber es gibt auch eine andere Sicht, die nicht mit der Permanenzsicht übereinstimmt. Einige sagen, dass Ehescheidung und Wiederheirat in bestimmten Fällen erlaubt sind. Diese Sicht zugibt, dass Jesus und Paulus die Ehe hochgeachtet haben, aber gleichzeitig biblische Kriterien gegeben haben, wo eine Scheidung, eine Ehescheidung und auch Wiederheirat erlaubt sind. Und hier sind drei Gründe dafür. Warum sagen einige, dass die Bibel und dass Gott die Scheidung und Wiederheirat in bestimmten Fällen erlaubt? Zuerst, ich habe drei Gründe dafür. Der erste Grund, Lukas 16, Vers 18, im Kontext ist nicht das letzte Wort zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Lukas 16, Vers 18, im Kontext, in seinem Kontext, ist nicht das letzte Wort zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Ich habe euch gefragt und gebeten, dass ihr Lukas 16 aufschlagen. Schau mal Vers 1 an. Lukas 16, Vers 1. Ich lese einfach vor. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleuderte. Und vielleicht kennen wir dieses Gleichnis. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wo endet dieses Gleichnis? In Vers 13. Lukas 16, 1 bis 13 sehen wir das Gleichnis von diesem reichen Mann. Dann haben wir ab Lukas 16, Vers 14 eine Stelle, wo wir auch unseren Text Lukas 16, 18 finden. Ich lese ab Vers 14 vor. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, das Gleichnis, das Jesus gerade eben gegeben hat, die geldgierig waren. Die haben ein Gleichnis gehört von einem reichen Mann. Und dann diese Pharisäer, die geldgierig sind, hat Lukas für uns geschrieben, die haben alles gehört, was Jesus gesagt hat, und sie verspotteten ihn. Die waren nicht zufrieden mit dieser Lektion über Geld, über Lust im Herzen und über das Reich Gottes. Und er sprach zu ihnen, Vers 15, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten weissagen, bis auf Johannes, wann da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes fälle. Jesus redet immer noch in diesem Kontext von Reichtum und das Herz und das Reich Gottes. Und in diesem Kontext lesen wir Vers 18. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann Geschiedenen heiratet, der bricht die Ehe. Dann in Vers 16 lesen wir, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und hier sehen wir, ich kann auch die Frage stellen, wo endet das Gleichnis, das wir in Vers 19 gerade eben angefangen haben? Das Gleichnis endet in Vers 31. Der ganze Kapitel, Lukas 16, hat etwas zu tun mit dem Herzensumgang mit Geld und das ewige Leben und mit dem Reich Gottes. Das ist der Kontext, den wir hier haben von Lukas 16. Und da wir Vers 18 in der Mitte haben, zeigt uns, dass Jesus versucht hat, die Aufmerksamkeit zu erreichen, einfach indem er gesagt hat, seht ihr nicht, dass wenn wir Lust auf materielle Sachen haben, wenn wir einfach geldgierig sind, Jesus hat geschrieben hier im Kontext, dass solche Herzenseinstellungen sind, genauso schlecht wie Ehebruch sind. Das ist der Punkt von Lukas 16, 18. Jesus hat nicht mit Absicht hier in dieser Stelle, und ich würde auch sagen, Lukas hat nicht geschrieben, die Worte Jesu geschrieben, um zu sehen oder um zu sagen, dass Lukas 16, 18 das letzte Wort zur Scheidung und Wiederheirat ist. Der Kontext von Lukas 16 zeigt uns, dass Lukas die Lehre Jesus als Teil seines Arguments gegen Geldgier und irdische Lüste organisiert hat. Die Aussage, wie in Lukas 16 erscheint, ist nicht das letzte Wort über Scheidung und Wiederheirat. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum einige sagen, dass Scheidung erlaubt ist, ist folgendes. Markus 10, Verse 11 bis 12 ist eine Aussage von Jesus, die wir auch in Matthäus 19, 1 bis 12 sehen. Und in Matthäus 19 hat Jesus selbst eine Ausnahme genannt. Ein großer Grund, nicht wahr? Wenn wir Markus 10 anschauen oder auch hier in Lukas 16 die Worte Jesus anschauen zur Scheidung und Wiederheirat, dann sehen wir das Prinzip, dass es schlecht ist zu scheiden. Und das werden wir auch bestimmen, das werden wir auch sagen. Aber in Markus oder Matthäus 19 haben wir die gleichen Worte, die gleiche Stelle, was Jesus gelehrt hat. Aber Matthäus hat für uns eine Ausnahme aufgeschrieben. Möchtet ihr auch Matthäus 19 aufschlagen? Wir haben nicht die Zeit, durch die 12 Verse zu arbeiten. Aber wenn ihr Matthäus 19 aufschlägt und Vers 8 anschaut, dann kann ich hier etwas erklären. Matthäus 19, Vers 8. Er sprach zu ihnen im gleichen Kontext. Hier sind die Worte Jesus, wenn diese Frage gestellt war, ist es erlaubt, einfach aus jedem Grund eine Frau zu entlassen. Er sprach zu ihnen, Mose hat auch euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht. Unzucht. Fünf Worte, die wir im deutschen Text haben. Es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Es scheint mir hier in diesem Text, dass Jesus eine Ausnahme gegeben hat. Dies sind die Worte Jesu. Ich habe die Worte nicht aufgeschrieben. Ich würde auch sagen, Matthäus hat ja die Worte aufgeschrieben, aber er hat einfach durch den Heiligen Geist aufgeschrieben, was Gott möchte, dass wir in diesem Text haben. 5 Worte, die uns zeigen, dass Jesus irgendwann in seiner Lehre eine Ausnahme gegeben haben. Hier haben wir in diesem Text fast die gleichen Worte, die wir in Markus 10, 11 bis 12 haben und auch in Lukas 16, 18, aber mit der Ausnahme, es sei denn wegen Unzucht. Die Permanenzsicht, die wir gerade eben angeschaut haben, plädiert, dass wir diese 5 Worte in Matthäus ignorieren sollen. Dass wir einfach diese 5 Worte an der Seite legen oder dass wir einfach sagen, die haben keine Bedeutung für uns heute. Weil diese 5 Worte nicht in Markus und nicht in Lukas gefunden sind. Sie sagen, dass ein absolutes Verbot einfacher zu verstehen ist. Was wir in Markus sehen, was wir in Lukas sehen, die sagen, hier haben wir ein absolutes Verbot und wir müssen Matthäus 19 anhand dieses absoluten Verbot interpretieren. Das Verbot ist einfacher zu verstehen und daher muss das herrschende Prinzip über die Ausnahme sein. Das sehe ich aber nicht. Nur weil wir Ausnahmen oder Erklärungen in einigen Passagen haben und nicht in anderen, ist kein Grund in der Hermeneutik, die Ausnahmen oder Erklärungen zu ignorieren. Ich würde sagen, meiner Meinung nach, wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, wir können diese 5 Worte von Matthäus 19 nicht einfach ignorieren, weil sie nicht in Markus erschienen, weil sie nicht in Lukas erschienen. Lass mich euch ein Beispiel geben, wo wir etwas Ähnliches haben. In Matthäus 5, Vers 22, lesen wir, dass Zorn Sünde ist eigentlich. Könnt ihr Matthäus 5 aufschlagen? Und es ist auch vielleicht wichtig, dass wir Matthäus 5 aufschlagen, ganz kurz. Wir sind sowieso in Matthäus, meine ich. Habe ich Lukas gesagt? Ja, Matthäus. Matthäus 5. Wir waren in Matthäus 19. Wir möchten Matthäus 5 anschauen, Vers 22. Jesus hat in Matthäus 5, Vers 22 gesagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zornt, dem Gericht verfallen sein wird. Was haben wir hier? Ein absolutes Prinzip, nicht wahr? Etwas Einfaches zu verstehen. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zornt, dem Gericht verfallen sein wird. Und einige vielleicht entweder hier im Saal oder im Studio bei mir heute oder vielleicht zu Hause durch Livestream liest von der Schlachterübersetzung. Ihr werdet auch sehen, dass die Schlachterübersetzung zwei andere Worte hat. Die Schlachterübersetzung lautet so: Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zornt, wird dem Gericht verfallen sein. Ich habe zuerst von der Elberfelder Übersetzung vorgelesen, ganz bewusst auch, und dann müsste ich kurz die Frage stellen, warum ist es so? Und das haben wir schon gesehen, ein paar Mal in Markus Evangelium. Spätere Manuskripte, das heißt Kopien von der Bibel, die per Hand aufgeschrieben waren, spätere Manuskripte haben diese 2 Worte ohne Ursache. Aber das zeigt uns auch, dass irgendwann in diesem Prozess, mehr Kopien von der Bibel aufzuschreiben, es war auch den Schreibern oder diese Männern bewusst, dass das absolute Verbot oder absolutes Prinzip oder absolute Aussage von Jesus in Matthäus 5, 22 ein bisschen streng ist, ein bisschen eng ist. Die haben auch versucht, irgendwie mit diesem Prinzip umzugehen, weil wir auch wissen vom Neuen Testament und nicht nur vom Neuen Testament allgemein, aber auch von dem Evangelium, dass Jesus selbst zornig war. Und wenn wir Matthäus 5, 22 anschauen, Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zornt, dem Gericht verfallen sein wird. Wir können denken, oh, wir haben hier ein einfaches Prinzip. Das Prinzip muss ein absolutes Prinzip sein, das alle anderen Interpretationen beeinflusst. In Markus 3, Vers 5 lesen wir von Jesus, und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstochheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen. Jesus war in Markus 3, 5 zornig, aber in Matthäus 5, 22 hat Jesus selbst gesagt, kein Zorn, ihr sollt nicht zornig sein. Und wir sehen hier ein Beispiel, wo wir ein Prinzip in der Schrift haben können, ein allgemeines Prinzip oder ein Prinzip, die viele Anwendungen hat, wie Matthäus 5, 22, aber es gibt auch manchmal Ausnahmen. Das ist auch okay so. So ist die Schrift, so ist die Bibel. Wir werden nicht sagen, dass Matthäus 5, 22 nicht wahr ist. Wir verstehen aber im größeren Kontext, dass es einen Zorn gibt, der gerecht ist, und dass es gibt auch einen Zorn, der ungerecht ist. Und Jesus war natürlich gerecht in seinem Zorn und oft wir in unserem Zorn nicht. Es gibt ein Prinzip mit Ausnahmen, und ich glaube, dass die Ausnahme in Matthäus 19, es sei denn wegen Unzucht, eine wahre Ausnahme ist. Und wenn wir glauben, dass die Schrift eine wahre Ausnahme gibt, dann müssen wir nun die Frage stellen, was ist Unzucht? Wenn wir zurück zu Matthäus 19 gehen und verstehen, dass Jesus gesagt hat, Menschen, Eheleute sollen zusammenbleiben. Die haben eine Verantwortung, zusammenzubleiben, es sei denn wegen Unzucht. Dann als Randnotiz möchte ich kurz erklären, was das bedeutet. Erinnert ihr euch, dass ich die zweite Frage gestellt habe? Weil ich verstehe, es gibt so viele Infos in dieser Predigt heute. Aber ich habe die zweite Frage gestellt, ist die Ehescheidung je erlaubt? Ist es immer möglich, eine biblische Ehescheidung zu haben? Ich habe gesagt, einige sagen nein, und hier habe ich gesagt, einige sagen ja. Einige sagen ja, weil zuerst Lukas 16, 18 kein absolutes Prinzip ist, ist nicht das letzte Wort. Grund 2, Jesus hat eine Ausnahme gegeben. Und in dieser Predigt möchte ich kurz erklären, wenn wir glauben, dass Jesus diese Ausnahme gegeben hat, ich möchte erklären, was ist diese Ausnahme? Was bedeutet Unzucht hier? Das Wort, das wir in Matthäus 19, Vers 9 haben, es sei denn wegen Unzucht, ist das Wort Pornäe. Und für die, die bei der Eckstein-Gemeinde sind, die Ecksteiner, wir haben vor kurzem das Wort in einer Predigt von Thomas gesehen, in 1. Thessaloniker 4, 3 bis 8. Das Wort Pornäe ist in 1. Thessaloniker 4, 3. Wir haben das Wort gesehen und in der Predigt haben wir auch herausgefunden oder gelernt, dass das Wort bedeutet alle außereheliche geschlechten Umgang. Unzucht ist alle Arten von Sexualität außerhalb der Ehe. Und wenn wir diese Ausnahme sehen in Matthäus 19, Vers 9, dann können wir auch sagen, wenn Eheleute irgendwelche Sexualität außerhalb der Ehe, in der sie sind, haben oder fahren, begehen, dann sollen wir auch sagen, das ist Unzucht. Und Jesus hat gesagt, wegen Unzucht ist es möglich, eine Ehe zu scheiden. Warum haben wir hier aber das Wort Unzucht und nicht unbedingt das Wort Ehebruch? Gott möchte, dass wir verstehen, wie heilig die Ehe ist. Und das Wort Pornäe ist ein bisschen breiter als das Wort Ehebruch. Und ich gehe davon aus, ich glaube, dass Gott das Wort ausgewählt hat, Pornäe, um uns zu zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Gott sagt ständig durch diese Bibelstellen, Eheleute sollen zusammenbleiben. Wenn wir die Ehe hochachten, dann sollen wir von 1. Mose 2 sagen, die Ehe ist die engste Beziehung des Lebens. Wir werden keine andere Beziehung im Leben haben, die so eng ist wie die Ehe. Und Gott möchte hier, dass wir verstehen, Wir sollen alles geben, um diese Ehe zu behüten, diese Ehe zu bewahren, diese Beziehung zu pflegen. Und mit dem Wort Porneia in Matthäus 19, Vers 9, Gott möchte auch unsere Aufmerksamkeit erreichen, damit wir verstehen, wie schlecht Sexualität außerhalb der Ehe tatsächlich ist für die Ehe. Gilt, hier ist eine Frage dann, die wir stellen können und die ich oft höre in der Ehe- und Familie-Seelsorge. Gilt Pornografie als Unzucht? Weil Pornografie zu konsumieren ist eine Art der Sexualität außerhalb der Ehe. Solche Fragen brauchen mehr als eine einfache Antwort. Ich erkenne zuerst und glaube, dass wenn eine Person Pornografie konsumiert, diese Person ist untreu ihrem Ehepartner gegenüber. Durch das Ja-Wort sagen wir Ja zu einer Person und Nein zu allen anderen Personen. Aber durch Pornografie verbrechen wir diese Verheißung. Zweitens, ich erkenne und ich glaube, dass die Ausnahme hier in Markus 19, Vers 9 kein Befehl ist. Versteht ihr, was ich gerade eben gesagt habe? Ich verstehe, diese Ausnahme, die wir in Matthäus 19, Vers 9 haben, ist kein Befehl. Es ist nicht der Fall, dass Jesus gesagt hat, wenn eine Person in einer Ehe Unzucht begeht, dann müssen die Eheleute sich scheiden. Das hat er nicht geschrieben. Er hat einfach eine Ausnahme gegeben und wir müssen Vorsicht vorangehen mit dieser Ausnahme. Wir müssen die vorsichtig anwenden. Ich erkenne und glaube, dass die Ausnahme kein Befehl ist. Jesus gibt keine Anweisungen, die sagen, dass eine Person ihren Ehepartner entlassen muss wegen Unzucht. Und drittens, ich erkenne und glaube, dass die Antwort zu dieser Frage anhand der Gnade Gottes geantwortet muss. Ich glaube auch, wenn wir Matthäus 19, Vers 9 anschauen, dass wir uns ständig daran erinnern müssen, dass eine rote Fade durch das Neue Testament, besonders in den Evangelien, ist, dass wir verstehen, dass wir auch Sünder sind, dass wir verstehen, dass mir vergeben ist und dass ich bereit bin, dem Nächsten zu vergeben. Und wir versuchen, diese Prinzipien zusammenzubringen, um gute Entscheidungen zu treffen in bestimmten Fällen. Es ist nicht besonders einfach, diese Frage zu antworten, gilt Pornografie als Unzucht oder als Grund dafür, eine Ehe zu scheiden. Soll eine Frau, anders gesagt, ihren Mann entlassen, wenn er Unzucht mit Pornografie begeht? In der Praxis würde ich sagen, nicht beim Straucheln. Wenn ein Mann vielleicht ein Problem mit Pornografie gehabt hat oder vielleicht einfach ein paar Mal Pornografie konsumiert hat, dann sollen wir nach Wiederherstellung streben. Wenn ein Ehepartner ständig Pornografie konsumiert, dann soll das Ehepaar dringend Gespräche mit den Ältesten suchen, um eine biblische Lösung zu finden. Und wir hoffen durch die Gnade Gottes, dass die schuldige Person in dieser Ehe einfach weg von der Sünde kommt. Ich verstehe auch, wir können noch mehr sagen zu diesem Thema, aber ihr könnt uns einfach schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Es gibt einen dritten Grund dafür, weil einige sagen, ja, es ist manchmal erlaubt, dass Eheleute sich scheiden. Und hier ist der dritte Grund dafür. Und ich verstehe auch, der Grund kann vielleicht ein bisschen kompliziert sein. Es muss nicht super kompliziert sein. Ich versuche so einfach wie möglich zu erklären. Paulus hat in 1. Korinther 7 gezeigt, dass es eine zweite biblische Ausnahme für Ehescheidung gibt. Im Kontext von einem ungläubigen Ehepartner, der seinen Ehepartner entlässt. Paulus hat auch uns gezeigt, dass es eine zweite biblische Ausnahme gibt. In 1. Korinther 7 sagt Paulus, dass die Aussage Jesu, die wir in Lukas 18 und Markus 10 und in Matthäus 19 haben, sind Anweisungen Besonderes für Gläubigen. Die sind besondere Regeln für Gläubigen in der Ehe. Lasst uns 1. Korinther 7 anschauen und ich werde euch zeigen und erklären. 1. Korinther 7 ab Vers 8. Wir müssen auch aufpassen, dass wir die Worte, die aufgeschrieben sind, gut verstehen. 1. Korinther 7, Vers 8, Paulus hat geschrieben, ich sage aber den Ledigen, wer waren die Empfänger dieser Anweisungen hier? Die Ledigen. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als Glut geraten. Paulus hat hier bestimmte Anweisungen für Leute in der Gemeinde, die entweder ledig sind oder Witwen sind. Er hat gesagt, es wäre gut, wenn ihr einfach so bleiben, wie ihr seid und wie ich bin, aber wenn das nicht passiert, wenn es nicht möglich ist, dann heirate, hat er gesagt. 1. Korinther 7, Vers 10, den Verheirateten, und hier haben wir neue Empfänger der Anweisungen. Er hat bestimmte Anweisungen für die Leute in der Gemeinde, die verheiratet sind. Und er hat geschrieben, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie Unverheiratete oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Paulus hat ganz klar und deutlich geschrieben hier, dass diese Anweisungen von Jesus kommen. Und in dieser Weise zeigt Paulus uns, dass diese Anweisungen, die wir in Matthäus 19, Markus 10 und Lukas 16 sehen, die Worte Jesus sind für eine bestimmte Kategorie von Leuten in der Gemeinde. Diese Anweisungen waren nicht für die Ledigen und die Witwen, diese Anweisungen waren für die Verheirateten. Dann lesen wir in 1. Korinther 7, 12, den Übrigen aber sage ich. Und ich verstehe, dass wir durch 1. Korinther 7 lesen können, Paulus hat so viel geschrieben, wir können ziemlich schnell über diese Worte lesen, aber das dürfen wir nicht tun. 1. Korinther 7, Vers 12, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Paulus hat hier gesagt, die Worte Jesu, die wir sehen in Matthäus 19, Markus 10, Lukas 18, die sind für die Leute in der Gemeinde, die verheiratet sind und auch die verheiratet sind als gläubige Eheleute. Weil wir eine andere Kategorie hier haben. Denn übrigens aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, eine andere Kategorie, und für diese andere Kategorie der Ehepaare in der Gemeinde hat Gott andere Anweisungen. Und diese, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Hier in Vers 15 haben wir aber für diese Kategorie der Ehepaare in der Gemeinde andere Anweisungen, die auch biblisch sind. Vers 15, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? In Vers 8 von 1. Korinther 7 haben wir Anweisungen für die Ledigen, Vers 10, Anweisungen für die gläubige Verheirateten in der Gemeinde. Und dann Vers 12 haben wir Anweisungen für die Übrigen, das heißt Ehepaare in der Gemeinde, wo die Eheleute nicht, wo mindestens ein Ehepartner in der Ehe nicht gläubig ist. Und dann haben wir andere Anweisungen für sie. Ich bestätige, Gläubigen nach den biblischen Prinzipien oder anhand der biblischen Prinzipien müssen zusammenbleiben, außer wegen Unzucht. Wenn wir einfach diese Frage antworten möchten, ist Scheidung, Ehescheidung erlaubt? Wir müssen erkennen, wir müssen sagen und bekennen und einfach glauben, dass gläubige Eheleute müssen zusammenbleiben, außer wegen Unzucht. Wenn ein Ehepartner ungläubig ist, aber und die Ehe scheiden möchte, das ist die Scheidung, dann ist diese Scheidung biblisch erlaubt. Wir haben andere Anweisungen von Gott für solche Situationen. Es gibt auch Fälle, die nicht so einfach sind. Es kann sein, dass die Gemeinde durch Gemeindezucht entscheidet, dass eine Person, die sagt, ich bin gläubig, tatsächlich ungläubig ist. Und wir haben nicht so viel Zeit heute Morgen, aber wenn wir ein Ehepaar in der Gemeinde haben, die kommen regelmäßig zum Gottesdienst, aber der Mann, vielleicht in einem Beispiel, wie wir von Jim Neuheiser gehabt haben, der Chris, vielleicht hört er auf, die Gemeinde zu besuchen, vielleicht beginnt er, Ehebruch zu begehen, und dann wird die Gemeinde mit ihm arbeiten und zu dem Punkt durch Matthäus 18 kommen, wo die Gemeinde sagt, der Mann ist nicht gläubig. Und in diesem Fall, wo es ein bisschen schwer war, weil die in der Gemeinde waren, diese Eheleute waren in der Gemeinde zusammen, es kann sein, dass die Gemeinde zu dem Punkt kommt, wo die Gemeinde sagt, er ist tatsächlich nicht gläubig. Es gibt auch ein paar andere Fragen, die wir vielleicht antworten können, wenn ihr persönliche Gespräche haben möchtet. Zum Beispiel, wenn der Ehemann nicht arbeitet oder nichts tut, ist das eine Art von Verlassen? Heißt das, dass er ungläubig ist? Solche Fälle sind nicht besonders einfach. Wir brauchen Weisheit von Gott. Die Ältesten der Gemeinde müssen auch involviert sein, als wir versuchen, diese biblischen Prinzipien zu ehren und hochachten. Hier ist eine dritte Frage, eine dritte offene Frage bezüglich Ehescheidung zu antworten. Und die ist auch nicht besonders schwer zu antworten, wenn wir gut verstehen, was ich gerade eben gesagt habe. Die dritte Frage ist, ist Wiederheirat je erlaubt? Ich habe euch gesagt, wenn wir die Frage stellen, ist Ehescheidung je erlaubt? Ich habe gesagt, dass es zwei Sichten gibt. Einige sagen nein, einige sagen ja. Durch diese zwei Ausnahmen. Ich würde sagen und ich glaube, dass Ehescheidung erlaubt ist, nicht gewünscht, aber erlaubt ist, wenn eine von den Ausnahmen gelten. Dann stellen wir die Frage, ist Wiederheirat je erlaubt? Für die, die die erste Sicht haben, die werden sagen, nein, Wiederheirat ist nie erlaubt, weil eine Ehe nur endet mit dem Tod eines Ehepartners. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube, dass es möglich ist, eine Ehe zu scheiden. Und wenn eine Ehe tatsächlich geschieden ist, wenn eine Ehe zu Ende, tatsächlich zum Ende kommt, dann ist die Ehe vorbei. Ich glaube, dass Wiederheirat möglich ist, weil eine Scheidung tatsächlich die Ehe endet. Wenn wir verstehen, dass Jesus kein absolutes Verbot gegeben hat, dann haben wir keine Bibelstelle, die lehrt, dass eine Ehe nur endet beim Tod eines Ehepartners. Natürlich können wir sagen, Römerbrief 7 sagt etwas zu dem Thema, aber wir haben keine Bibelstelle, die so klar und deutlich sagt, dass wir keine Ausnahme haben. Und in 5. Mose 24, was ich früher vorgelesen habe, 5. Mose 24 zeigt uns, dass Wiederheirat möglich war im Alten Testament. Und ich gehe davon aus, dass Wiederheirat immer noch möglich ist im Neuen Testament. Und hier ist ein zweiter Grund, warum ich glaube, dass Wiederheirat möglich ist. Gott will die Unschuldigen schützen. Gott will die Unschuldigen schützen. Im Alten Testament war es Gesetz, dass der Ehebrecher sterben muss. Zum Beispiel in 3. Mose 20, Vers 10 lesen wir, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. So war das Gesetz im Alten Testament. Warum hat Gott das gesagt im Alten Testament? Gott achtet die Ehe sehr hoch und Gott hat auch die unschuldige Person beschützt. Das Gesetz war ein Schutz für die Unschuldigen in diesem Fall. Die unschuldige Person war frei zu heiraten, in diesem Fall im Alten Testament, weil der Ehebrecher schon tot war. Aber im Neuen Testament, wenn wir glauben, dass die Unschuldige ledig bleiben muss, dann gehen wir sanftmütiger mit dem Ehebrecher um, aber härter mit der unschuldigen Person um. Und das ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Gott möchte die unschuldige Person schützen. Und in unserer Zeit, im Neuen Testament, zeigen wir Gnade zu dem Ehebrecher und zeigen wir auch Gnade zu der unschuldigen Person. Und der dritte Grund dafür: Gott möchte, dass die Ledigen biblische Gemeinschaft in der Ehe finden. Und in 1. Timotheus 5 sehen wir, dass Gott möchte, dass junge Witwen heiraten. Und ich verstehe auch, dass Tod im Spiel kommt, wenn wir über 1. Timotheus 5 reden. Aber in 1. Timotheus 5, wenn ihr schnell 1. Timotheus 5 aufschlagen möchtet, 5,9, Paulus hat geschrieben, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Die Witwen, die Unterstützung von der Gemeinde bekommen sollten, sollen ein bisschen älter sein, mindestens 60 Jahre alt. Aber in Vers 11, Paulus hat zu den jüngeren Witwen geschrieben, die sollen, oder die Gemeinde soll jüngere Witwen abweisen, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten. Natürlich, die sind jung, die möchten diese Gemeinschaft haben und können damit unter das Urteil, dass sie der erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sie nicht gehört. In Vers 14 hat Paulus geschrieben, so will ich nun, dass jüngere Witwen natürlich hier in diesem Kontext, und ich verstehe, das Spiel im Tod kommt, aber ich möchte, will ich, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Ich gehe davon aus, wenn ich diese biblischen Prinzipien verstehe und sehe, dass Gott biblische Ausnahmen gegeben hat, dann sehe ich auch, dass Gott möchte, die Ungläubige oder die Unschuldige, meine ich, die unschuldige Person schützen und helfen. Und hier ist super kurz eine vierte Frage, die ich stellen möchte, die auch vielleicht eine andere Predigt eines Tages sein könnte, die vierte offene Frage bezüglich Ehescheidung zu antworten. Was sollen wir nun tun, wenn eine Ehescheidung nicht gut gelaufen ist? Das ist tatsächlich nicht Teil dieser Predigt, aber ich habe gedacht, mindestens muss ich diese Frage am Ende stellen. Was sollen wir tun, wenn eine Ehescheidung nicht gut gelaufen ist? Vielleicht warst du verheiratet, aber hat deinen Partner entlassen, nicht aus biblischen Gründen. Was sollen wir tun? Sogar Piper, der diese andere Sicht hat, er glaubt, dass du in der neuen Ehe bleiben sollst. Er auch würde nicht sagen, dass eine Person, die eine zweite Ehe hat, soll diese zweite Ehe scheiden oder enden, um die erste Ehe wiederherzustellen. Wir sollen einfach Gott um Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben. Dann sollen wir danach streben, Gott mit unserem Leben zu verherrlichen, mit allem, was wir jetzt haben. Gott hilft uns in unserer Schwachheit. Er ist gnädig und barmherzig und wir nutzen einfach diese Gelegenheit, Gott zu ehren. Heute haben wir ein wichtiges Thema angeschaut. Wir glauben, dass Gott die Ehe hochachtet. Wir glauben, dass er uns Regeln für die Ehe gegeben hat. Lasst uns daran streben, ihn zu ehren, Gott zu ehren, wo wir heute sind. Ich bete kurz. Himmlischer Vater, du bist super gnädig. Herr, wir haben deine Liebe nicht verdient und wir versagen jeden Tag in der Ehe. Und Herr, wir möchten aber nicht versagen. Herr, wir möchten nicht sündigen.
Wir bitten, Herr, und flehen, dass du einfach bei uns bleibst, dass du uns gnädig bist, damit wir mehr und mehr dich verherrlichen können, dass wir weniger und weniger sündigen, Herr, damit du einfach geehrt hier auf dieser Erde und besonders in der Ehe bist. Amen.